Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Fußball, das war in Südafrika schon immer ein Sport der Farbigen, der Colored, der Schwarzen. In den Townships ist der südafrikanische Fußball verankert. Nun mit der Fußball-Weltmeisterschaft werden überall nagelneue Stadien hochgezogen. Für Spiele, die sich kein Mensch aus den Townships leisten kann. Fußball für die Reichen und für die Armen bleibt wenig. Hören Sie eine Reportage aus Kapstadt von Corinna Arndt.
Einen Steinwurf entfernt von der Brandung des Atlantik zwischen Meer und den nördlichen Ausläufern des Tafelbergs steht Kapstadts nagelneues WM-Stadion. Möwen, allgegenwärtig, schreien an gegen das dumpfe Dröhnen der angrenzenden Stadt. 630 Millionen Franken hat sie gekostet, die elegant geschwungene Arena, deren transparente Fassade früh das fahle Morgenlicht spiegelt und abends die orangewarme Abendsonne. Lange war der Standort heftig umstritten, selbst auf den Spielfeldern der angrenzenden Amateurfußballvereine. Als vor gut 3 Jahren die Architekten anrückten, um ihre Pläne in die Tat umzusetzen, gehörte Henry Nolan, langjähriger Chef des danebenliegenden Master Mariners Sports Club, zu den Skeptikern. Er stand damals hinter der Theke im Clubraum, die Hände trotzig in den Hosentaschen.
We've got about 400 members that use the club for sport.
Wir haben 400 Mitglieder im Verein, die meisten spielen Fußball. Die Jungs kommen hauptsächlich aus dem Township Athlone. Die sind völlig verrückt nach Fußball. Aber sie spielen hier nur zum Spaß und verdammt schlecht. Nolan schaute kurz nach draußen, auf die Gruppe junger Männer auf dem Spielfeld, auf den tanzenden Ball, griff sich ein Handtuch, wischte ein frisch gespültes Glas ab. Und nickte dann mit abschätzigem Blick in Richtung der Stadionbaustelle.
We must be one of the few countries in the world that actually bring the people to football. Everybody else brings the football to the people. 99% of the football.
Wir müssen eines der wenigen Länder in der Welt sein, das die Menschen zum Fußball bringt, statt den Fußball zu den Menschen. 99% der Fußballfans hier sind schwarze und farbige Jugendliche. Die leben nicht hier, sondern in den Vororten. Dort sollte das Stadion stehen, wo sie hinlaufen können. Selbst wenn es die WM-Karten kostenlos gäbe, könnten sie es sich nicht leisten, bis in die Innenstadt zu fahren. Heute, 3 Jahre später, ist die Standortfrage vom Tisch. Kapstadts neuestes Wahrzeichen darf auf keiner Postkarte fehlen. Der Countdown zur WM läuft. Die günstigsten Karten für WM-Spiele kosten rund 20 Franken. Billig, sagt die FIFA. Und dennoch unbezahlbar für die fußballbegeisterten Kids aus den Townships. In Südafrika gilt Fußball als der Sport der Armen und damit der Schwarzen und der Coloureds, wie die etwas hellhäutigeren Menschen genannt werden, die vor allem in der Westkap-Provinz um Kapstadt leben. Die Masse der Fußballfans wohnt nicht im trendigen Stadtteil Greenpoint oder der Kapstädter Innenstadt, sondern in nach Hautfarbe sortierten Ghettos. In Kapstadt ziehen die sich kilometerweit über eine sandige Ebene vor den Toren der Stadt, die Cape Flats. Und doch gab es gute Gründe dafür, das Stadion in der Innenstadt zu bauen. Nicht zuletzt steht es auf historischem Boden, der Wiege des Fußball in Südafrika. Nachdem das Kap im 17. Jahrhundert von den Holländern kolonialisiert worden war, kamen die Briten. Und die begannen gegen Mitte des 19. Jahrhunderts auf der Greenpoint Common, dem Gemeindeland am Stadtrand von Kapstadt, Fußball zu spielen, erzählt Tina Smith, Kuratorin am Kapstädter District 6 Museum.
The British came with a form of soccer, but they played amongst themselves and they played with the civil servants. And at that time, they were all soccer white, you know. And people were around at the time who were not white. They didn't have access to playing the game.
Die weißen Soldaten kamen mit ihrem Ball, und die dunkelhäutigen Einheimischen, die das Spielfeld übrigens nicht betreten durften, schauten sich die Regeln ab. So ein Fußball hat ja etwas Magisches. Und es dauerte nicht lange, bis die Kinder anfingen, Straßenfußball zu spielen.
They started playing the game in the streets, in the roads, and they played sort of very informally and in the communities around.
Der erste offizielle Fußballverein war weißen Spielern vorbehalten. Danach folgten Clubs für indischstämmige Südafrikaner, Clubs für Coloreds, Clubs für schwarze Afrikaner. Mehr als ein halbes Jahrhundert vor Beginn der Apartheid-Ära wurde in Kapstadt bereits nach Hautfarbe getrennt Fußball gespielt. Und diese Trennung hatte konkrete Folgen.
The mere fact that you were racialized in these various categories, you were then demarcated to in a certain section of a common by the mere fact that you were disqualified not being white.
Diese nach Rasse getrennten Teams spielten alle auf der Greenpoint Common, aber auf Feldern unterschiedlicher Qualität, die vom Stadtrat zugeteilt wurden. Die dunkelhäutigsten Teams spielten auf Sand und Steinen. Wenn es Rasen gab, dann wurde der nicht gepflegt. Sie hatten keine Umkleidekabinen, kein fließend Wasser und mussten die Netze und die Pfosten für die Tore selbst mitbringen. All das waren Privilegien, die den weißen Vereinen vorbehalten waren.
There was no light and no floodlight. It was really demarcated to the kind of what we call the white section.
Viele Vereine hatten in ihren Statuten schriftlich vermerkt, welche Religion oder Hautfarbe ihre Spieler haben durften. Jeder talentierte Junge, der beitreten wollte, musste sich entsprechend prüfen lassen, erzählt Tina Smith. Er musste vor einer Jury erscheinen, die ihn über seinen familiären Hintergrund, seine Bildung, seine Religion ausfragte. Aber die Jungs wussten das. Und wenn sie als Moslem einem Verein beitreten wollten, der das nicht zuließ, dann legten sie sich einfach einen christlichen Namen zu. Aus Siddiq wurde Patrick. Das war ein offenes Geheimnis. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch ethnisch gemischte Viertel in Kapstadt. Doch mit der Machtübernahme durch die Nationalpartei 1948 waren die Tage des Mit- und Nebeneinanderlebens gezählt. Wenige Jahre später begann das Regime im ganzen Land, Coloreds und Schwarze aus den Innenstädten zu vertreiben. In Kapstadt wurden Zehntausende umgesiedelt in die teils neu gegründeten Townships der Cape Flats. Und mit den Menschen gingen die Fußballvereine. Die Menschen waren plötzlich weit von der Innenstadt entfernt. Vorher sind sie zum Fußballplatz auf der Greenpoint Common gelaufen. Das wurde unmöglich. Und die Vereine haben sich entweder aufgelöst oder versucht, sich in den Townships neu zu etablieren. Manche Clubs überlebten in der neuen Umgebung, viele nicht. Und wer künftig gegen ein Team anderer Hautfarbe spielen wollte, das in einem anderen Township angesiedelt war, der brauchte eine Sondergenehmigung. Fußball wurde zum Sport der Unterdrückten. In den weißen Wohngebieten spielte man Rugby. Sabelo Maleko organisiert für den Reiseveranstalter Andolela Township-Touren auf den Spuren des Kapstädter Fußball und erinnert sich an seine eigene Kindheit in den armen Vierteln.
The apartheid government sold rugby as a white sport.
Die Apartheid-Regierung hat Rugby als Sport der Weißen gefördert. Und die Schwarzen haben sich entsprechend mehr und mehr mit Fußball identifiziert. Einen Fußball kann man sich ja quasi aus nichts herstellen. Wir hatten als Kinder Bälle, die aus Plastiktüten geknotet waren. So haben wir trainiert. Einen richtigen Ball hast du erst gesehen, wenn du irgendwann gut genug für einen Verein warst.
That's where you'll start to kicking the correct ball. You know, I don't know what the word is.
Je weiter das Regime in den 60er Jahren die Apartheid-Politik vorantrieb, desto stärker formierte sich der Widerstand dagegen, im Land und außerhalb. 1964 wurde Südafrika von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Wenig später trennte sich die FIFA vom Südafrikanischen Fußballverband. Bis in die frühen 90er Jahre, also bis zur politischen Wende, waren Sportler vom Kap international isoliert. Heute ist das anders, doch die Folgen der Apartheid-Jahre sind unübersehbar. Schwarze Fans jubeln den einheimischen schwarzen Vereinen zu, allen voran Orlando Pirates und Kaizer Chiefs in Soweto. Weiße Fans, besonders in Kapstadt, identifizieren sich in der Regel mit englischen Teams, sagt Tina Smith.
They have a strong connectivity to English-based football clubs.
Da gibt es eine sehr starke Verbindung. besonders zu Liverpool, Manchester United, Arsenal und Chelsea. Diese Fans interessieren sich nicht für einheimische südafrikanische Vereine, nicht mal für die Nationalmannschaft. Die unterstützen Liverpool.
Yeah, it's for us, you know, it's just not on.
Für Leute wie uns ist sowas absolut undenkbar. Deshalb gehen wir nicht mal ins Stadion, wenn englische Teams hierher kommen. Ich verlasse dafür nicht das Haus.
I don't leave home.
Mark Culp, ein sogenannter Coloured, ist Vorsitzender des 12.000 Mitglieder starken Fanclubs beim Kapstädter Verein Ajax Cape Town, der zu den besten Mannschaften der Nationalliga gehört. Culp will nichts von englischem Fußball wissen. Er ist Ajax-Fan im Hauptberuf.
I've been supporting Ajax Cape Town for 10 years.
Ich unterstütze Ajax seit 10 Jahren und habe nur ein einziges Spiel verpasst. Vor 6 Jahren, an dem Tag, als ich meine Mutter beerdigt habe. Ich sage meiner Frau immer, Amanda, mit dir bin ich verheiratet, aber Ajax ist mein Leben.
I normally say to my wife, you, Amanda, you're my wife, but Ajax is my life. I take my siren with me. I take my flags of my club, Ajax Cape Town, and because we link with Ajax Amsterdam.
Wenn ich losziehe, dann nehme ich meine Sirene aus dem Zweiten Weltkrieg mit, meine Ajax-Flaggen und die Flaggen von Ajax Amsterdam, unserem Schwesterverein. Wenn's ins Athlone-Stadion geht, das nennen wir den Friedhof, habe ich noch eine Bodybag dabei. Darauf schreiben wir den Namen des Gegners. Und eine Rolle Klopapier, die wir dem gegnerischen Trainer überreichen, wenn sein Team im Rückstand ist. Oh ja, wir haben ordentlich Spaß. Und natürlich habe ich meine verlängerte Vuvuzela dabei, meine Plastetrompete. Die ist 2,5 Meter lang. Wenn alle Kumpels dabei sind, bekommen wir ein schönes Orchester zusammen.
So the Vuvuzela is like a 2,5 Meter long Vuvuzela. So yeah, we like an orchestra.
Und wie die meisten Ajax-Fans hat Mark Culp ein Hühnchen zu rupfen mit den großen Clubs um Johannesburg und Pretoria. Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns. Die dominieren die südafrikanische Fußballszene, die haben Geld, die werben den Kapstädter Clubs regelmäßig die Nachwuchstalente ab und stellen als Dank dafür fast im Alleingang die Nationalmannschaft. Das sorgt für Zähneknirschen am Tafelberg.
If you look at how our players are groomed here at Ajax, how we start off with our players. It's totally different.
Wir kümmern uns hier viel mehr um die Nachwuchsarbeit. Wir haben das beste Trainingsprogramm in Afrika. Die Johannesburger Teams haben diese Tradition nicht. Doch bei der Rivalität zwischen Johannesburg und Kapstadt geht es um mehr als nur Fußball. Wie so oft in Südafrika spielen, zumindest unterschwellig, auch kulturelle und ethnische Unterschiede eine Rolle. Kapstadt ist die einzige Großstadt des Landes, in der nicht Schwarze, sondern Coloureds wie Mark Culp die Mehrheit der Bevölkerung bilden. Fragt man Culp, ob es einen Unterschied zwischen dem Fußball in Johannesburg und Kapstadt gäbe, grinst er und antwortet:
In Johannesburg, they use muti. In Cape Town, we just play football.
In Johannesburg benutzen sie Muti, also irgendwelche Zaubermittelchen. In Kapstadt spielen wir einfach Fußball. Da gibt's kulturelle Unterschiede. Ich weiß das, weil einige unserer Spieler dorthin gegangen sind und plötzlich sollten sie sich die Füße mit Hühnerblut waschen und sich eine Hühnerfeder in die Socken stecken und sowas.
Different kinds of things, you know, different beliefs. You know, we just want to play football.
Wenn die Sprache auf Fußball und Muti kommt, gehen die Meinungen in Südafrika weit auseinander. Der Tourguide Sibelo Marco, selbst Schwarzer und aufgewachsen in der ländlichen Ostkap-Provinz, hat nur auf das Thema gewartet.
It's very much like praying. You know,
wissen Sie, das ist wie Beten. Es stärkt einen, aber im psychologischen, spirituellen Sinne. Das ist alles symbolisch. Es funktioniert, wenn man daran glaubt. Es sind Themen wie diese, bei denen die Risse sichtbar werden, die sich durch die südafrikanische Fußballlandschaft ziehen. Und durch den Mikrokosmos Kapstadt mit seinen noch immer mehr oder weniger getrennten Wohngebieten für Schwarze, Coloureds und Weiße. Die beiden großen Kapstädter Vereine, Ajax Cape Town und Santos, gelten als Coloured und haben in den schwarzen Townships entsprechend weniger Anhänger. Das älteste dieser Townships ist Langa, gelegen auf halbem Weg zwischen Flughafen und Innenstadt. Auf dem Höhepunkt der Apartheid formierte sich hier heftiger Widerstand gegen das rassistische Regime. Jahrzehnte später hat sich in Langa nicht viel geändert. Kleine Jungs kicken barfuß auf der Straße einen Ball hin und her. Ein Ziegelstein links, ein Ziegelstein rechts markieren die Torpfosten. Langa ist voll solcher Ziegelsteine. An einer Straßenecke, neben einem Stand mit Gemüse, steht Thabo Mgomeni, ein drahtiger Mann in einem butterblumengelben T-Shirt, Designer-Sonnenbrille im Gesicht. Mgomeni war erfolgreicher Profifußballer. Er ist hier in Langa geboren, ein paar Häuser weiter nur, und hat jahrelang in der südafrikanischen Nationalmannschaft gespielt. Heute trainiert er die Kinder von Langa, einmal die Woche, auf einem ausgetrockneten Stück Rasen. Sonst hätten sie ja gar keine Chance, sagt er. Und was ist mit der hochgelobten Nachwuchsarbeit der Kapstädter Vereine?
The truth is, in Cape Town, way in Cape Town, we differ. There's our communities, there's a colored community, there's a white community. Everything is happening mostly in a colored and white community.
Nachwuchsarbeit. Die Frage ist doch, wo die stattfindet. Wir sind unterschiedlich. Da gibt es uns, die Schwarzen, da gibt es die Weißen und da gibt es die Coloreds. Nachwuchsarbeit findet hauptsächlich bei den Coloreds statt. Deswegen bestehen die Kapstädter Profiteams zu 98% aus Coloreds und Weißen. Da ist kaum ein Profifußballer aus unseren Gegenden dabei. Und was am meisten schmerzt, die Jungs hier sind so engagiert, so wissbegierig, die wollen lernen, aber es gibt nichts für sie. Und irgendwann sind sie 18 oder 19 und haben die Hoffnung schon aufgegeben, dass sie im Fußball irgendwas werden können, weil sie sehen können, dass sie nicht die gleiche Chance haben wie andere, in die Profiteams zu kommen. Sie sind immer letzte Wahl. Vor 100 Jahren bestimmten Herkunft und Hautfarbe darüber, wer auf den Fußballfeldern der Greenpoint Common auf Rasen spielte und wer im Dreck. Seitdem ist die Apartheid institutionalisiert worden und überwunden. Nelson Mandela war Präsident, Erzbischof Desmond Tutu prägte die Metapher der Regenbogennation. Die Südafrikaner holten sich die Fußballweltmeisterschaft ins Land. Und heute? Wir haben kaum Gras hier, alles Sand. Unsere Netze sind alt, es gibt keine Beleuchtung. Ein offenes Feld zwischen den schwarzen Townships Nyanga, Philippi und Samora Machel. Eine der ärmsten Gegenden Kapstads, eine von vielen. Gut 200 Kinder teilen sich den Platz, die Großen in der Mitte, die Kleinen am Rand. Bälle fliegen kreuz und quer über Hügel und knietiefe Löcher im Boden, in denen sich Plastikflaschen und vom Regen zerweichte Zeitungen sammeln. Es ist Herbst in Kapstadt. Sobald der Winterregen kommt, verwandelt sich der Boden in Schlamm. Wie jedes Jahr, sagt Matthew Palmer, der Trainer. Tun kann er nichts dagegen. Das Land wird vom Stadtrat verwaltet. Der Stadtrat sitzt in Kapstadt und kümmert sich um die anstehende Fußball-WM. Ich mache den Job hier ohne Bezahlung. Aber es ist schwer. Wir bekommen nichts von niemandem. Ich zahle die Sachen für die Kinder aus meiner eigenen Tasche. Jedes Wochenende, wenn wir zu Spielen fahren, fallen Fahrtkosten an. Wir müssen Bälle bezahlen, Trikots, all das. Wir versuchen, Geld von den Eltern zu sammeln, aber das reicht höchstens für ein paar Sachen. Und doch kommen die Kinder, viermal die Woche und am Wochenende. Sie kommen bei jedem Wetter und träumen von einer Karriere als Profifußballer, so wie einst Thabo Mgomeni.
Mostly soccer for us.
Für uns ist Fußball der schnellste Weg aus der Armut. Das kann niemand leugnen.
Running away from poverty. We can't run away from that.
Die Chancen, dass das klappt, stehen denkbar schlecht. Doch für die Jungs, die hier aufwachsen, ist Fußball oft die einzige Hoffnung. 40% der südafrikanischen Bevölkerung leben von weniger als 2 US-Dollar pro Tag. In manchem Township sind 70% der Menschen arbeitslos, ganze Familien abhängig von Kindergeld und den mageren Renten der Alten. Jeder 10. Südafrikaner ist HIV-positiv. Das staatliche Bildungssystem liegt in Scherben. Nun hat die Regierung mehr als 4 Milliarden Franken in die WM-Vorbereitungen gepumpt. ein gutes Drittel davon in den Aus- oder Neubau von Fußballstadien. Kritiker rechnen vor, wie viele Schulen, wie viele Häuser, wie viele Kliniken dafür hätten errichtet werden können. Gerechtfertigt haben sich die Politiker stets mit der Aussicht auf langfristige wirtschaftliche Profite, einem Imagegewinn für Südafrika und dem Versprechen auf Arbeitsplätze, vor allem während der Bauphase. Zumindest letzteres ist eingetroffen. Allein auf den Stadienbaustellen fanden 22.000 Menschen einen Job, vorübergehend jedenfalls, für 1,5 Franken die Stunde. Mit dem Ende der Bauarbeiten landeten die meisten wieder auf der Straße. Nun warten die Tourismusindustrie und der Einzelhandel auf das Großereignis selbst. Eines ist jedoch schon jetzt klar: Wie hoch auch immer die Gewinne ausfallen werden, Südafrikas Arme werden nicht daran beteiligt sein. Beispiel Straßenhändler. Traditionell hatte nahe des neuen Kapstädter Stadions einer der größten afrikanischen Märkte der Stadt seinen Platz, ein Touristenmagnet mit Tradition. Händler aus ganz Afrika verdienten sich mit Schnitzereien, Souveniren und afrikanischen Stoffen einen bescheidenen Lebensunterhalt. Straßenmusiker arbeiteten hart für eine Handvoll Münzen. Damit ist es vorbei. Trenton Elsley vom Labour Research Service, einem Gewerkschafts-Think-Tank in Kapstadt, erklärt, warum.
They're an eyesore, they are an offense to FIFA, and they must go for this event. So basically there's a kind of whitewashing of the city.
Sie gelten als Schandfleck, der beseitigt werden muss fürs große FIFA-Spektakel. Die Stadt wird quasi gereinigt. Zum einen für die Touristen, zum anderen aus rein kommerziellem Interesse. Niemand soll der FIFA ihre kommerziellen Rechte streitig machen dürfen.
So as not to impinge on FIFA's commercial rights and its relationships with its sponsors.
Pershot Chetty, der als CEO dem neuen Stadion vorsteht, verspricht, dass die Straßenhändler nach Ende des Großereignisses wiederkommen dürfen. Aber eben erst danach.
During the World Cup, there's an exclusive zone.
Während der WM gibt es eine Ausschlusszone in Stadionnähe. In der darf niemand Straßenhandel betreiben, der nicht offizieller Zulieferer, Begünstigter, Sponsor oder Partner der FIFA ist. Neu ist diese FIFA-Regel nicht. Doch in einem Land wie Südafrika sind ihre Auswirkungen weitreichender als etwa in Deutschland. Südafrikas Arme hatten zumindest auf Brotkrumen vom Tisch des Fußballspektakels gehofft. Doch in den Townships, dort, wo die überwältigende Mehrheit der Fußballfans wohnt, hat sich Enttäuschung breit gemacht. Von WM-Vorfreude ist wenig zu spüren. Ex-Profifußballer Thabo Mngomeni aus Langa wundert das nicht.
For us in our community, there's nothing for us in this World Cup that's going to bring for us. Serious what? You can even see now, is there a flag here that says World Cup here in South Africa here? It's natural that to be excited that World Cup it's in your country. But what is there for you?
Für uns hier bringt die WM gar nichts. Ernsthaft, was soll sie denn bringen? Schauen Sie sich doch um. Sehen Sie hier eine Fahne oder irgendwas, das eine Weltmeisterschaft in Südafrika ankündigt? Natürlich freuen wir uns, dass die WM in unser Land kommt. Aber sonst? Die Menschen hier haben erwartet, dass sie vom Fußballtourismus ein paar Dollar abbekommen, dass sie im Umkreis der Stadien ein bisschen Geld verdienen können. Schließlich haben wir keine Hotels hier. Aber statt wie bei anderen Fußballspielen Snacks und Fanartikel zu verkaufen, dürfen sie das bei der WM nicht. Das dürfen nur die Firmen, die ohnehin schon genug Geld haben.
It's only Coke, those companies that are already having something.
Wenige Kilometer von Langa entfernt, auf der anderen Seite der Autobahn, liegt das Township Guguletu. Es ist kurz nach 17 Uhr. Überfüllte Züge, schwankende Busse, unzählige Minibus-Taxis spucken Arbeiter aus, die ihren Tag in den reichen Vierteln Kapstadts verbracht haben. Auch Lee Kabele ist gerade erst nach Hause gekommen. Wenige Minuten später steht er bereits auf dem Spielfeld seines Fußballvereins, den Cape Town Pirates, gleich neben Guguletus Hauptstraße NY1. Ja, Die Abendsonne taucht die bescheidenen Häuser hinter dem Zaun in goldenes Licht. Ein paar Dutzend Kinder scharen sich um Kabele, ihren Trainer. Kleine Jungs in zerbeulten Schuhen und zu großen T-Shirts. Zwei, drei haben echte Fußballshorts und ernten neidische Blicke dafür. Ihre Körper werfen meterlange Schatten auf den Rasen. Eine Stunde vielleicht noch, dann wird es dunkel.
These are necessary for Captain Paris. Under 11, under 14 and under 15.
Das hier ist mein Fußballkindergarten. Die Kleinsten, unter 11, unter 14 und unter 15 Jahren. Die trainieren montags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr. Kabele entschuldigt sich kurz und sprintet einem kleinen Jungen hinterher. Als er wieder auftaucht, lacht er breit.
Oh, now you just ran out with the ball. The others are waiting for the ball. Just take the ball and run away with it.
Da hat sich tatsächlich einer den Ball geschnappt und ist damit weggerannt. Naja, solche Sachen passieren, wenn man mit Kindern arbeitet. Ich liebe Fußball, sehr. Und sehe es irgendwie als meine Aufgabe an, mich um die Kinder hier zu kümmern, damit sie hier gemeinsam auf dem Rasen sind und nicht draußen auf den Straßen. Hier sind sie sicher, würde ich sagen. Hier sind sie sicher.
Always together in one place. It keeps them safe, I'll say.
Im Juni werden sich die Menschen in Guguletu, Langa, Nyanga und Philippi vorm Fernseher versammeln und sich Spiele anschauen, die ebenso gut am anderen Ende der Welt stattfinden könnten. Sie werden mitfiebern, wenn am 6. Juli in Kapstadt das Halbfinale ausgetragen wird, im glänzenden neuen Stadion am Tafelberg, das für sie so weit weg ist wie der Mond. Und wenn das Spektakel vorbei ist, wird Lee Kabele wieder auf dem Rasen stehen in Guguletu, nach der Arbeit, jeden Tag. Es sind Menschen wie er, die das Spiel in Kapstadt seit über 100 Jahren am Leben erhalten. Noch einmal Tina Smith.
It's about people. These individuals that have given their hearts and minds and spirits.
Wir sprechen hier von Menschen, die Herz und Seele für den Fußball gegeben haben, ihre Ausdauer und ihren Widerstand, nur damit das Spiel irgendwie weitergeht. Sie haben Rassegrenzen überschritten, die verboten waren. Sie haben sich neue Namen gegeben. Sie haben unter den schwierigsten Bedingungen Fußball gespielt und trotzdem immer wieder weitergemacht.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.